Ich spreche ein kurzes Gebet am Anfang. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für die tollen Dinge, die da geschrieben stehen und ich danke dir, wenn wir sie stückweise erkennen. Amen. Genau, wir sind im Stückweise erkennen, das passt ganz gut. Wir sind nämlich in unserer Predigtreihe Offenbarung und heute geht es quasi weiter mit dem Thema Zentrum der Macht. Zentrum der Macht, man fragt sich, wie sieht das denn aus? Wo ist denn das Zentrum der Macht? Wie könnte das denn sein? Sind es die Lagesäle dieser Welt? Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Lagesaal ist. Manche von euch wissen das ja, ich bin Feuerwehrmann und Notrufdisponent. Das heißt, mich kann man durchaus am Telefon mal erwischen, ich hoffe es nicht. Aber es gibt Situationen, wo quasi in unserem Tagesgeschäft besondere Lagen entstehen und dann entsteht quasi ein neues Lagebild und dann brauchst du einen Lagesaal und einen ganzen Stab an Menschen, die einberufen werden und wichtige Entscheidungen treffen. Die kommen zusammen und von dort werden alle Schäden irgendwie analysiert und alle Entscheidungen getroffen. Und das gibt es nicht nur bei Katastrophenschutzbehörden, das gibt es auch bei den Kritis, also bei den kritischen Infrastrukturen und das gibt es auch nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich überall auf der Welt, dass man so einen Lagesaal hat und von dort aus die ganzen Entscheidungen getroffen werden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, man hat vielleicht manchmal auch so den Eindruck, es gibt sowas auf der Welt, wo Menschen irgendwie die Geschicke dieser Welt lenken, vielleicht eher so aus Filmen oder irgendwelchen wilden Theorien. Darum soll es heute auch gar nicht so im Einzelnen gehen. Aber spannend ist ja durchaus, dass wir in einer globalisierten Welt leben und wie das Wort schon sagt, zentriert sich da auch irgendwas. Und da gibt es auch Unmengen an Forschungen und wir merken ja, dass unsere Technik Dinge ermöglicht und letztendlich auch nur durch unsere Technik es überhaupt zu einer Zentralisierung so kommen kann. Und dann kommen solche Bilder, wo man denkt, was ist denn eigentlich so das Zentrum dieser Welt? Wer steuert denn das? Wie sieht denn das aus? Hat man darauf einen Einfluss? Und die Bibel redet tatsächlich von solchen Zentren. Ihr kennt vielleicht auch da Offenbarung, da geht es zum Beispiel um den Antichristen, wo sich ganze Staaten diesem Antichrist anhängen und er so quasi das Zentrum der Welt darstellt. Aber darüber will ich heute gar nicht reden. Ich will heute über das einzige und wirkliche und ewige Zentrum der Macht reden. Und das ist was Wunderschönes, deshalb freue ich mich heute auch über den Bibeltext zu reden, auch wenn es Offenbarung ist und ihr werdet schon merken, wow, ganz schön abgespaced. Wir schauen in Offenbarung 4, also könnt gern mitlesen, das werden wir jetzt auch hier vorne tun und wir werden uns das auch gleichzeitig anhören. Und zwar, danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel und die erste Stimme, die mit mir hatte reden hören wie eine Posaune, die sprach, steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Sarder. Und ein Regenbogen war um den Thron, anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron waren 24 Throne und auf den Thronen saßen 24 Älteste mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und vor dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron. Das sind die sieben Geister Gottes. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall in der Mitte am Thron und um den Thron vier himmlische Gestalten voller Augen vorn und hinten. Und die erste Gestalt war gleich einem Löwen und die zweite Gestalt war gleich einem Stier und die dritte Gestalt hatte ein Antlitz wie ein Mensch und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler. Und eine jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel und sie waren außen und innen voller Augen und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen, heilig, heilig ist der Gott, der Herr, der Mächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß und betreten den dann, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und legten ihre Krone nieder vor den Thron und sprachen, Herr unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Ihr merkt, wow, krasser Text. Und ihr merkt auch schon, dass was Johannes da sagen möchte, das kann er irgendwie nicht so richtig beschreiben. Er versucht auch gar nicht irgendwelche komischen Sachen, sondern er versucht das ganz einfach mit Dingen zu beschreiben, die er kannte. Und genau das wollen wir heute auch. Ich versuche euch die Dinge so zu erklären, wie ich es kann. Und es werden sicher auch einige Fragen vielleicht auch offen bleiben. Aber ich glaube, man wird das ein oder andere vielleicht doch besser verstehen. Das Wichtigste, was man auch aus Offenbarung, wenn man sich damit beschäftigt, immer wieder lernen kann, ist, dass es eine persönliche Beziehung zu Jesus braucht. Das ist auch tatsächlich der Anfang. Wir haben letzte Woche von den 7 Sendschreiben gehört. Da geht es um 7 Gemeinden und es geht letztendlich um die Beziehung der Gemeinden, der einzelnen Menschen zu Jesus. Und das Spannende ist, um da nochmal einen Rückblick zu machen, die 7 Sendschreiben sind quasi ein Ausschnitt der gegenwärtigen Situation, die Johannes dort beschrieben bekommt. Und gleichzeitig sind es ganz prophetische Dinge, die da gesagt werden. Das sind 7 Gemeinden, die man tatsächlich die einzelnen Charaktere der Gemeinden auf 7 Epochen der christlichen Zeit 1:1 wirklich setzen kann. Und man merkt, sicher sind alle Gemeindetypen zu allen Zeiten vorhanden auf unserer Erde, aber eine hat doch immer besonders dominiert. Das ist ganz spannend zu erkennen. Und das, was Johannes erlebt, ist eben gegenwärtig und gleichzeitig hat es prophetischen Charakter. Das macht die Offenbarung eben auch so spannend. Und das ist auch das Wichtigste, was letzte Woche, um da anzuknüpfen, da ging es ums Überwinden. Es ging zu allen Zeiten und Unzeiten darum, dass wir an Jesus dranbleiben. Dass du dich an ihm festhältst und dann auch ganz andere Dinge erkennst, verstehst und in deinem Leben auch ganz anders umsetzt. Und da wollen wir heute in diesen spannenden Text schauen. Ich habe 2 Punkte sozusagen. Das erste ist natürlich, was bedeutet das alles? Was will man uns damit sagen? Und das zweite ist, worum geht es denn eigentlich? Was ist denn eigentlich die Aussage von dem Ganzen? Und da lass uns doch mal schauen, was das alles bedeutet. Also Johannes beschreibt es ja, wie gesagt, mit Worten, die er hinterlegen kann. Er kann ja nicht Dinge sagen, die wir jetzt nur kennen und er irgendwie nicht. Also er benutzt einfach das, was er aus seinem Alltag oder aus Erzählungen kennt. Und er geht erstmal durch eine Tür und kommt dort irgendwie wie in eine andere Dimension. Das heißt, er wird irgendwie von diesem Ort weggenommen und kommt an einen neuen Ort und geht durch eine Tür. Und offensichtlich sind da auch schon Menschen da. Das ist das Spannende. Und Johannes sagt genau das, da wo du hinkommst, wo er zu Johannes sagt, da wo du jetzt bist, da sind auch schon andere Menschen und da werden auch andere Menschen quasi hinkommen. Die Bibel spricht ja auch vom Entrücken, so die bekannteste Stelle ist im Thessalonicher 4,17. Also letztendlich geht es darum, dass die Tür offen ist und dass Gott irgendwann auch die Christen zu sich holen kann und das nicht nur irgendwohin, sondern direkt sozusagen ins Zentrum der Macht. Und das ist das Spannende, er fängt an, dazu spricht er mit lauter Stimme, die sagt, steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Und das finde ich so einen spannenden, plakativen Satz, wo ich denke, weiß nicht, ob ihr dafür bereit seid, irgendwie eine Stimme zu hören, wo er sagt, okay, und jetzt sagt der Herr, komm herauf, ich zeig dir eigentlich, wie es jetzt weitergeht, wie es hinter den Kulissen aussieht. Finde ich krass, dass Johannes sich darauf einlässt. Ich weiß nicht, ob du dich darauf einlassen würdest. Spannend ist, wie er das beschreibt. Er redet von der Posaune. Das ist so das Klarste, was man... Irgendwie geht das hier gerade nicht mehr. Das ist quasi das erste, der erste Vers. Er spricht von der Posaune. Und das ist ja so das Klarste und Lauteste, was es damals gab. Also er hatte jetzt nicht irgendeine krasse Anlage, so wie wir das kennen, sondern es gibt einfach gar nichts anderes im Sprachgebrauch. Wenn du Klarheit und Lautstärke in einem Wort formulieren willst, dann ist das eine Posaune. Und das ist sehr beeindruckend, wie das für ihn gewirkt haben muss, wenn das so laut gewesen ist und er sofort wusste auch, was gemeint ist. Und dann lesen wir weiter. Er sieht dort etwas, Jasper und Sardar. Er sitzt, hier steht, und der da saß, war anzusehen wie Stein, Jaspis und Sardar. Und das finde ich auch total spannend. Ich habe euch mal die Steine rausgesucht. Links die beiden sind Jaspis und rechts, der so ein bisschen mittel eingerückt ist, Sardar. Und ihr merkt schon, worauf ich hinaus will. Es sind besondere Steine, die besonders deshalb auch sind, weil sie so undurchsichtig sind. sie haben so eine bisschen mysteriöse Struktur, die mich ganz persönlich an so eine Galaxie erinnert haben. Und ich finde das irgendwie genau treffend. Also besser kann man es eigentlich gar nicht beschreiben. Ihr werdet jetzt sicher denken, hey, wie soll das gehen? Gott kann man doch überhaupt nicht sehen. Vielleicht werden manche von euch sagen, ja, im 2. Mose hat auch Gott selber gesagt, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und genau das, was Johannes beschreibt, finde ich, trifft es wirklich perfekt. Er sieht das Wertvolle, aber er sieht auch das Geheimnisvolle, das Feurige, man könnte auch sagen wie beim brennenden Dornbusch, das aber nicht zu durchschauen ist. Und das, finde ich, drücken die Bilder sehr gut aus. Gott wird man nicht erkennen, man müsste sonst sterben. Das ist so ähnlich wie mit der Sonne, könnte man auch sagen. Die ist genauso lebenswichtig, wohltuend, aufdeckend, auch heilsam. Und trotzdem sollte man ihr nicht zu nahe kommen. Trotzdem ist es sich gefährlich, wirklich in ihre absolute Nähe zu begeben. Man könnte es tatsächlich gar nicht. Und man merkt auch hier, das sind ganz gezielte Worte, die Johannes verwendet. Wir schauen mal weiter. Wir lesen da in dem Text auch vom Regenbogen, ihr habt es vielleicht noch so in Erinnerung, und gleichzeitig von dem Kontrast mit Blitzen und Donner. Beides umgibt Gott und beides steht tatsächlich seit Anbeginn der Zeit für Göttliches. Also nicht nur die ersten Menschen gefühlt auf Erden, denen hat das schon immer imponiert, wenn es irgendwie gedonnert hat. Das war schon für immer das Bild für Gericht, für dass irgendwas Größeres über uns herrscht. Und genauso auch der Regenbogen. Der Regenbogen finde ich in dem Fall auch noch ein bisschen spezieller, weil in unserer Gesellschaft tatsächlich, auch wenn ich es nur an der Stelle mal kurz erwähne, so ein bisschen missbraucht wird. Der echte Regenbogen hat nämlich 7 Farben. Und ihr kennt vielleicht so die Regenbogenfahne, die aber gar nicht wirklich das eigentlich wiedergibt, was Gott eigentlich macht mit dem Regenbogen. Der Regenbogen steht für Vergebung der Sünden. Der Regenbogen steht genau für das, was das Erstaunliche ist. Gott ist gerecht und bringt Gericht und gleichzeitig ist er für Vergebung. Und das fand ich ganz cool, in dem Zusammenhang nochmal rauszufinden, weil der Smaragd, der da auch beschrieben ist mit dem Regenbogen, schafft es nämlich, all diese Farben, diese 7 Farben sozusagen zum Schillern zu bringen. Alles andere ist eher verwirrend, eher ablenkend. Und genau das fand ich in dem Zusammenhang für mich nochmal so einleuchtend. Da bringt die Fahne eher einiges durcheinander und bringt nicht das auf den Punkt, was eigentlich einen Regenbogen ausmacht. Für mich ist das auch nochmal deutlich geworden, wenn man den Sternenhimmel sich anschaut, was das eigentlich bedeutet. Für uns ist ja alles rationell erklärbar. So einen Regenbogen können wir erklären, auch Blitze und Donner, wir können das alles beschreiben. Und genau das lässt uns oft die Ehrfurcht nehmen vor dem eigentlich Göttlichen. Denn tatsächlich ist beides immer noch absolut göttlich, auch wenn wir wissen, wie es entsteht. Und auch wir sind es zum Beispiel nicht mehr gewohnt, im Dunkel der Sterne oder eben weil wir nie mehr in richtiger Dunkelheit sind, unseren Weg zu gehen und nur anhand der Sterne überhaupt Licht zu haben und nach oben zu schauen und zu sehen, wow, wie unbeschreiblich groß ist das alles. Also ich glaube, so ein Hirte im Orient, dem musste man nicht sagen, dass es irgendwie was ganz Großes um einen gibt, sondern der wusste tatsächlich aus seinem täglichen Lebensumfeld, nachts auf dem Feld, dass er etwas ganz Kleines ist in einer ganz großen Welt. Und ich glaube, dass ist uns doch irgendwie immer ein bisschen verloren gegangen. Ich hatte auch so das Bild irgendwie, wo ich gedacht habe, es ist so ähnlich, wie wenn man eigentlich durch ein Fenster schaut, aber kann nicht durchschauen. Das ist eigentlich wie ein Spiegel, weil das Licht hier drin ist so grell und hell und du hast die Sicht nach draußen nicht. Und genauso ist, finde ich, mit den Phänomenen Blitz und Donner und Regenbogen. Es ist was tiefst Göttliches. Lass uns mal weiterschauen. Es kommt noch der Ausdruck vom Meer, vom gläsernen Meer und auch das eine ganz spannende Stelle. Wir erinnern uns da nämlich an 1. Könige 7,23, da ist nämlich auch von einem großen Meer die Rede und zwar ist da was ganz Konkretes gemeint. Vor dem Tempel steht quasi ein riesengroßer Bottich aus Bronze. Also dieser Bottich ist quasi so poliert, dass es gläsern wirkt. Glas damals gab es so in der Form noch nicht und das hat die Eigenschaft, dass man sich tatsächlich selbst drin spiegelt. Man sieht seinen eigenen Dreck und man sieht sich selbst als Person. Und genau das war auch für der Stiftshütte nur etwas kleiner. das Wort Gottes ist auch wie so ein Spiegel. Das schreibt Jakobus auch selber und redet davon, wie die Bibel so ein Spiegel ist. Und ich finde passend dazu, kennt ihr aus 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt von unserer Ungerechtigkeit. Und genau das passiert, bevor du dich Gott näherst, bevor du in den Tempel kommst. Und das finde ich so ein geniales Bild, die Stiftshütte, der Tempel, das Erkennen von sich selbst vor dem Thron Gottes. Warum? Weil dieser Gott sogar seinen eigenen Namen in Bezug auf dich setzt. Auch das habe ich schon mal an anderer Stelle vielleicht erwähnt. Man übersetzt ja Yahweh gern mit Ich bin, der ich bin oder Herr der Herren. Aber ich finde, die bessere Übersetzung ist, ich bin für dich da. Dieses Wort kann man tatsächlich so übersetzen, dass es in Bezug zu dem steht, der es quasi ausspricht. Und ich finde, das passt herrlich in dieses Bild, dass Gott in Bezug zu dir steht, weil du schaust in diesen Spiegel durch dieses Wasser und siehst etwas Göttliches, nämlich dich selbst. Schuldhaft und deshalb auch reinigungsbedürftig, aber trotzdem göttlich. Göttlich und sozusagen ein Abglanz seiner. Und genau das zeigt sich in diesem gläsernen Meer und zeigt sich tatsächlich auch schon viel eher im Alten Testament an diesem Meer, so ist es tatsächlich beschrieben. Ein nächster Punkt, auch unheimlich spannend, wir haben gelesen von den 7 Fackeln und da ist sogar auch schon so eine Auslegung, da heißt es, das sind die 7 Geister Gottes. Da fragt man sich, die sind mir jetzt eigentlich gar nicht so bekannt. Und auch da im näheren Hinsehen und Forschen und Schauen merkt man, das ist ja ein total geniales Bild für den Heiligen Geist. Jetzt werdet ihr sicher sagen, oh, das haut eigentlich nicht hin, Raphael, Epheser 4. Bestimmt ein Gott, ein Herr Jesus, ein Geist, also nicht mehrere. Also es gibt eigentlich immer nur eins und nicht 7 Geister. Und das finde ich so schön an Bibel. Ging mir nämlich auch so, dachte ich so, das ist irgendwie komisch, wie kann das sein? Dann werdet ihr vielleicht auf Jesaja 11, Vers 1 stoßen und da heißt es, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und das finde ich total genial. Das sind nämlich 7 Eigenschaften und eine quasi in der Mitte und dann immer 2, also 3 Paare, die mit einem Und miteinander verbunden sind. Und das könnte man dann ungefähr so aufmalen. Und das ergibt nämlich genau die Menora, genau das, was auch im Tempel in der Stiftshütte direkt vorm Allerheiligsten stand. Also ich lese es nochmal. Und auf ihm ruhen der Geist des Herrn, der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und das sind für mich so Dinge, wo ich merke, cool, kann sich eigentlich gar keiner ausdenken über so viele Jahrtausende und dann ergibt das irgendwie alles Sinn. Ich finde spannend, dass ja die Öllampen und auch dieser Leuchter, auch in der Stiftshütte, auch im Tempel, die wurden mit Olivenöl sozusagen zum Leuchten gebracht und auch dieses Olivenöl ist quasi ein Zeichen für den Heiligen Geist. Die Könige wurden mit Öl gesalbt und das Spannende ist, im Neuen Testament kommt sogar ein Feuer, ein tatsächliches Feuer zu Pfingsten. Wir haben auch dieses Jahr darüber gepredigt, wie es ist, als diese kleinen Flammen über den Menschen auftaucht. Man fragt sich, was soll das sein? Bis dann erklärt wurde, dass das der Geist Gottes ist und irgendwie finde ich, ergibt das doch alles ganz viel Sinn und es scheint sehr schlüssig zu sein und deshalb auch sehr spannend, wie das hier so einfach beschrieben wird und man merkt, da steckt echt viel dahinter. Lass uns weiterschauen zu den 4 Wesen, auch das sind ja so Dinge, wo man denkt, boah, was ist das denn? Und da fallen einem wahrscheinlich, wenn ihr so die Beschreibung gehört habt von den 4 Wesen, ganz schnell die Cherubinen ein. Also 2 davon, die sind ja auf der Bundeslade. Und dann fragt man sich, wo sollen jetzt die anderen 2 sein? Es sind ja 4 beschrieben. Ganz spannend, wenn ihr 2. Chronik und 1. Könige lest, da merkt ihr, dass Salomon sozusagen entschieden hat, dass da nochmal 2 solcher Wesen in den Tempel mit reingebaut werden. Die sind quasi nicht direkt auf der Bundeslade, sondern die kommen noch zusätzlich in den Tempel, als er dann gebaut wurde. Und man könnte da jetzt ewig drüber reden, was heißt das, was bedeutet das und warum ist das so komisch beschrieben, irgendwelche Wesen mit komischen Abbildern. Ich sage mal so, das Wichtigste für mich ist, dass es tatsächlich nicht um irgendwelche Engelsgattungen geht, oder irgendwelche besonderen Wesen, sondern der Fokus liegt darauf, was die Werkzeuge Gottes sind, die er für sein Gericht braucht. Das Angesicht eines Menschen, eines Löwen, eines Stieres, eines Adlers, das spricht für Intelligenz, Kraft, Beharrlichkeit und Zielsicherheit. Da sind sich so eigentlich alle Ausleger einig, dass genau diese Attribute da verwendet werden und die werden dann tatsächlich auch später in der Offenbarung noch genauer benannt. Was Gott tut, ist intelligent, kraftvoll, barmherzig und zielsicher. Und so führt Gott seine Gerichte auf dieser Erde aus. Und wir sehen, dass eben nicht die Engel oder irgendwelche besonderen Wesen im Mittelpunkt stehen, sondern tatsächlich deren Eigenschaften. Das ist eigentlich mehr das Mittel zum Zweck, was hier beschrieben wird. Aber, und das ist das Coole, Gott wäre nicht Gott, wenn es jetzt irgendwie nur darum ginge, sondern man muss mal schauen, wie wirkt denn eigentlich Gott noch auf dieser Erde und wie sah das aus? Und da kommt man ganz schnell natürlich zu seinem Volk Israel und zu den einzelnen Stämmen. Und die einzelnen Stämme, die hatten natürlich alle ein Wappen gehabt. Und es gibt Führungsstämme, 4 Stück, die sozusagen immer 3 Stämme angeführt haben. Und die hatten tatsächlich lustigerweise diese Wappen, die hier beschrieben werden. Und auch das finde ich so abgefahren. Die hatten auch eine Lageordnung, das könnt ihr auch im 4. Mose 2 nachlesen. Und da ist genau beschrieben, wer wo zu sein hat. Und ich finde, das ist einfach irgendwie lustig oder auch nicht, dass es einen Kreuzer gibt. Der Mittelpunkt dieses Kreuzes ist der Ort der Anbetung. Und ringsherum sind die Stämme und jeweils angeführt von den Führungsstämmen. Und auch das finde ich spannend zu sehen, wie manche Dinge einfach wiederkommen, wie Bibel doch irgendwie auch manchmal überrascht im Alten Testament und lustigerweise natürlich auch im Neuen Testament, weil wenn ihr schon mal unterwegs wart in Kirchen, euch die genau angeschaut habt, dann habt ihr festgestellt, dass diese 4 Wesen teilweise an der Kanzel, in Fenstern und überall eigentlich auftauchen, weil auch genau das eine verbreitete Auslegung ist, dass Matthäus den Löwe darstellt, weil er Jesus den Königssohn verkündet, Lukas den Mensch, weil Jesus der Sohn Gottes auch als Mensch genannt wird oder zweiter Adam. Markus der Stier, der besonders für die Leidensbereitschaft von Jesus, dem Leidensknecht quasi spricht, der das Joch auf sich trägt. Und Johannes der Adler, der quasi Jesus den Erhabenen darstellt, auch indem wir ihn beschreibt. Und ihr merkt, verrückt, auch das ergibt tatsächlich das Kreuz, weil das Evangelium nämlich nur vom Kreuz spricht und der Mittelpunkt ist Jesus selbst. Der Mittelpunkt ist der Ort der Anbetung. Sowas finde ich immer wieder beeindruckend und ihr könnt mal gucken, man findet es tatsächlich an vielen Stellen. Ja, und jetzt kommen wir noch ganz kurz zu den 24 Ältesten in weißen Gewändern, 24. Auch da merkt man vielleicht relativ schnell, es sind 12 Jünger, es sind 12 Stämme. 12 ist sozusagen die Heilsgemeinschaft mit Gott. Er hat sein Volk auserwählt und er hat die Apostel ausgewählt und ausgestattet mit dem Heiligen Geist. Aber das Spannende ist, auch da wäre es natürlich nicht nur dabei geblieben, sondern es gibt 24 Priesterklassen. Also es gibt 24 Priesterklassen innerhalb der Leviten sozusagen und es gab eine genaue Aufteilung, wer wann dran war, sodass es 2-mal im Jahr jeden erwischt hat, dass er quasi Tempeldienst hatte. Und noch 2-mal wiederum hatten alle Dienst im Laubhüttenfest und im Passafest, sodass es auch alles eine Ordnung hat und die 24 tatsächlich auch an anderer Stelle und auch im direkten Zusammenhang mit den Priestern vorkommt. Und dann fallen diese Leute nieder, legen ihre Kronen ab und beten Gott an. Das ist schon, finde ich, beeindruckend und irgendwie denkt man ja auch alles ganz schön abstrakt und irgendwie total weit weg. Aber ich finde, umso öfter man diesen Text liest, umso mehr merkt man, so abstrakt ist das eigentlich gar nicht. Vor kurzem im EC gesprochen, da ging es auch um das Hochzeitsfest, da ging es um den verlorenen Sohn und auch sich begreiflich zu machen, was ist denn im Himmel eigentlich so? Wie wird denn das beschrieben? Da heißt es, wir haben eine Wohnung, da heißt es, wir feiern zusammen, wir haben Gemeinschaft zusammen. Also alles Dinge, die tatsächlich zum Angreifen sind. Nicht irgendwelche Geister, die irgendwo rumhuschen und keine Ahnung, sondern es geht um tatsächlich echte Gemeinschaft. Es geht um echte Wohnung, die wir dort haben, um ein Ort, wo wir sagen, wir sind zu Hause. Auch das hat der Reinhard letzte Woche noch schön auf den Punkt gebracht. Und es geht um echte Anbetung. Der Ort des Zentrums ist die Anbetung. Und deshalb finde ich das gar nicht so abwegig, wenn es im Himmel einen Ort der Anbetung gibt, wo Leute hingehen und Gott anbeten. Das fand ich irgendwie gar nicht so, wie man das auf den ersten Blick hier liest. Und ja, dann gibt es noch den zweiten Teil sozusagen von heute, nachdem man jetzt irgendwie viel über Bilder und alles Mögliche gesprochen hat. Das zweite ist, worum geht es denn eigentlich? Ich habe es gerade schon gesagt, es geht um Anbetung. Wie ist das? Wir sitzen auf diesem Thron. Wie soll das gehen? Offenbarung 3,21, also unmittelbar vor dem Text, heißt es, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir meinen Stuhl zu sitzen, wie ich überwunden habe und mich gesetzt mit meinem Vater auf seinen Stuhl. Das ist wieder das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, die persönliche Beziehung zu Jesus. Zusammen ergibt das so die Dreieinigkeit mit dem Leuchter, der davor steht, mit dem Thron, wo Gott sitzt, und dann im nächsten Kapitel kommt das Lamm sozusagen direkt im Kapitel 5 auf den Thron Gottes. Und davor beten wir an. Gott ist quasi das Zentrum. Und wenn man sich mal überlegt, wie unser Kosmos so aufgebaut ist, dann finde ich es irgendwie spannend festzustellen, es hat alles irgendwie ein Zentrum. Also jedes Atom hat ein Zentrum, unsere Erde hat ein Zentrum, die Sonne hat ein Zentrum, sogar unser Sonnensystem hat ein Zentrum, unsere Galaxie. Und man könnte das irgendwie ewig weiterführen, aber wir können es auch ganz nah an uns ranführen und merken, wo ist denn bei uns das Zentrum? Und wir merken, unser Zentrum ist das Herz. Und auch da ist Bibel, finde ich, wie immer up to date. Da heißt es, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Um das besser zu verstehen, finde ich, muss man vielleicht schauen, wo ist denn in der Bibel das Wort Anbetung das erste Mal vorgekommen? Was ist denn das jetzt nun eigentlich? Irgendwie rede ich die ganze Zeit davon, aber was bringt denn das jetzt auf den Punkt? Und da macht es Sinn, sich 1. Mose anzuschauen, 1. Mose 22, als Abraham seinen Sohn opfern soll. Eine total abstruse Geschichte eigentlich von einem Gott, wo man sagt, der will eigentlich keine Menschenopfer und der soll seinen Sohn opfern. Da sagt er zu seinen Knechten, bleibt hier mit dem Esel und ich und der Knabe wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und da kommt das erste Mal das Wort anbeten vor. Und das heißt, weiß nicht, für alle, die die Geschichte vielleicht nicht kennen, die haben jetzt vielleicht vor Augen, Abraham ist mit der Gitarre losgezogen und Isaak hatte Liederbücher gehabt, aber ihr wisst sowas wahrscheinlich eher nicht. Abraham hat auch kein persönliches Glaubenszeugnis abgelegt und irgendwie, keine Ahnung, noch Zeugnis gegeben am Berg, nein. All das verbinden wir vielleicht oft mit Anbetung, aber es ist es nicht. Abraham hat sein Liebstes gegeben. Er war bereit dafür, das Liebste, was er hat, zu geben. Anbetung bedeutet quasi alles hinzugeben. Wir können weiterschauen im Neuen Testament, wo kommt da das erste Mal Anbetung vor? Habt ihr vielleicht sogar vor Augen, meistens hat man das Bild ganz schnell vor Augen, als Jesus geboren wurde, kamen die heiligen drei Könige. Also die waren ja eigentlich weder heilig noch drei noch Könige, aber ihr wisst, was ich meine. Also die Menschen aus fernem Lande. Und was haben die gemacht? Die haben angebetet. Also sie sind niedergefallen und haben angebetet. Hier steht nicht, dass sie Lieder gesungen haben oder irgendwas erzählt haben, noch bezeugt haben. Nein, die haben angebetet und die haben Schätze mitgebracht. Die haben irrsinnig viel Zeit auf sich genommen, irgendwelche Sachen überwunden. Wochenlang waren die unterwegs, sind auch teilweise ja ein bisschen umhergeirrt, bis sie dann endlich an dem Ziel waren. Und dann haben die angebetet und ihr Bestes, was sie hatten, haben die rausgeholt. Die haben alles gegeben, was sie konnten, um dorthin zu kommen und anzubeten. Und das klingt jetzt alles schön und gut und ihr werdet jetzt denken, ja schön, aber was soll ich jetzt damit anfangen? Ich meine, nett zu wissen. Und ich habe mich auch versucht, der Sache zu nähern und habe auch erstmal für mich überlegt, was bedeutet denn jetzt nicht Anbetung? Also mal auf dem anderen Weg mich dem angenähert. Und ich habe festgestellt, erstmal hat Anbetung tatsächlich nichts mit Wohlfühlen zu tun oder mit mir ist jetzt mal danach oder vielleicht auch mit Anbetungsgottesdienst oder mit all diesen Dingen, die wir vor Augen haben. Anbetung hat tatsächlich nicht nochmal auch nicht unbedingt was mit Musik zu tun. Und da dürft ihr jetzt mich nicht falsch verstehen, weil ich finde, und das ist auch ganz aus der Bibel rauszulesen, Musik ist so das beste und wunderbarste Instrument, im wahrsten Sinne des Wortes, was Gott uns gegeben hat, um anzubeten. Aber alleine christliche Musik ist eben noch nicht Anbetung. Und das finde ich spannend, sich nochmal bewusst zu machen. Und noch bewusster ist mir das geworden, C.S. Lewis hat ein spannendes Buch geschrieben über verschiedene Arten der Liebe, also finde ich über nicht so die gängigen, die man so kennt. Und da geht es um drei Arten, die ich euch mal kurz vorstellen werde, und zwar gleich in einem Beispiel in der Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau. Es gibt die Bedürfnisliebe, die sagt zu der Frau, ich kann ohne dich nicht leben, ich brauche dich, ich habe ein Bedürfnis nach dir. Dann gibt es die Hingabeliebe, die sagt oder die gibt der Frau viel mehr Glück, Schutz, vielleicht sogar Geld und Reichtum und Wohlstand. Und die Person sagt, ich will dir von meiner Liebe ja was geben. Ich habe das Bedürfnis nach dir, was abzugeben. In jedem von uns liegt das drin, dass wir Liebe auch weitergeben, nicht nur empfangen. Und dann gibt es die Wertschätzungsliebe, wo ich immer denke eigentlich, dass wir Christen das am allerbesten verstehen sollten. Also Epheser beschreibt ja mal die Liebe mit der Länge, Breite, Tiefe und Höhe. Ich finde, das ist so diese vier Dimensionen Liebe. Und ich finde, da ist diese Wertschätzungsliebe so das Unbeschreiblichste, wie diese vier Dimensionen. Und zwar, was tut diese Liebe? Die Liebe staunt über diese Frau. Die Frau hält den Atem an und ist still und freut sich über das Wunder ihrer Existenz. Selbst wenn sie sich nicht für ihn entscheidet, Wertschätzungsliebe ist nicht total niedergeschlagen, wenn er die Frau verliert. Er freut sich einfach darüber, die Frau gesehen und kennengelernt zu haben. Ich fand das cool, in diesem Beispiel zu sehen, was Wertschätzungsliebe bedeutet. Die Bibel bringt ganz oft nämlich Beziehungen zwischen Mann und Frau im Vergleich zwischen Beziehungen zwischen Mensch und Gott. Und wir können nur staunen über das, was Gott tut. Und ich weiß nicht, wie es euch da geht. Das kann man ja manchmal auch gar nicht so richtig erzeugen. Mir hilft es da, sich manchmal einfach natürlich in die Natur zu begeben. Ich finde es aber auch spannend, sich selber anzuschauen und zu staunen, wie ich gemacht bin. Ich gehe bei sowas immer fest, wenn ich mich mit sowas beschäftige und sowas entdecke, wie aus einer Zelle sind nach 9 Monaten sind 100 Trillionen Zellen entstanden. Aus einer Zelle 100 Trillionen Zellen, keine Ahnung, wie man das schreibt, aber ihr merkt, was da dahinter steckt, was für ein Wunderwerk wir eigentlich gegenseitig hier uns so betrachten können. Aus einem kleinen DNA-Strang, einer kleinen Zelle, kannst du 6.000 Bücher mit je 1.000 Seiten schreiben, auf eine Seite irgendwie 5.000 Buchstaben. Und das könnte ich ewig weiter spinnen und ihr merkt, das sind so viele Dinge, wo man so staunen kann. Ich weiß nicht, wo ihr den Zugang habt, wo ihr merkt, es ist vielleicht der Sonnenaufgang über den Bergen und ihr merkt, wie sich eure Haut erwärmt und wie man richtig Gänsehaut bekommt. Oder es ist vielleicht der Sternenhimmel, von dem ich vorhin gesprochen habe und ihr merkt, wie unendlich klein diese Sterne sind, aber wie unendlich groß sie doch auch gleichzeitig sind, wie verrückt und abgefahren. Und ihr habt vielleicht so das Bedürfnis, wo ihr merkt, ja, irgendwie muss es da doch noch mehr geben. Wie ist das? Und da finde ich den Vergleich ganz cool. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Wisst ihr, was der beste Beweis für die Tatsache ist, dass es Wasser gibt? Ich finde, es ist die Tatsache, dass du Durst hast. In allen von uns steckt das so drin und das ist für mich tatsächlich auch ein Beweis dafür, dass es Gott gibt. Wir sind darauf angelegt, dass wir anbeten, dass wir Gott anbeten. Und jetzt werden manche sagen, ja, und ich kenne aber genug Leute, die Gott gar nicht kennen. Aber auch diese Leute beten Dinge an. Wir sind Menschen, die anbeten. Und wenn es nicht Gott ist, dann beten wir andere Dinge an. Ich bin froh, dass ich diesen Gott für mich gefunden habe. Dieser Gott, quasi mein Gott, der es verdient hat, angebetet zu werden. Nicht, weil ich irgendwie toll bin, sondern weil er das durch mein Leben verdeutlicht. Weil er großartige Menschen geschaffen hat und ich nur staunen kann. Das ist so, könnte man auch sagen, wie bei einem Töpfer, dessen Gefäße man bewundert und seine Arbeit ja eigentlich damit wertschätzt. Man bestaunt die Gefäße und gleichzeitig wertschätzt man die Arbeit der Person. Das sind wunderschöne, einzigartige Gefäße, die aber letztendlich nur auf den Schöpfer verweisen. Und jetzt wenden wir mal noch diese Liebe, von der ich erzählt habe, wenden wir es doch mal konkret auf Gott an. Die Bedürfnisliebe, die zu Gott ruft, ich bin arm, ich brauche dich, ich kann ohne dich nicht sein. Und die Hingabeliebe, die sogar bereit ist, für Gott zu leiden, zu dienen und zu sagen, ich habe das Bedürfnis, dir was zu geben. Das liegt so in mir drin, ich will dir das geben, ich will meine Krone abnehmen, mich niederknien und dich anbeten. Das ist mein Bedürfnis. Und die Wertschätzungsliebe, die sagt, Gott, du bist herrlich, du bist einfach groß. Sie staunt, sie freut sich über das Wunder der Existenz eines Gottes, der so nah ist und so unbegreiflich und trotzdem so persönlich. Und genau damit will ich schließen, weil das haben wir vor uns gelesen, das war der letzte Vers in der Offenbarung quasi 11. Und ja, ich will das einfach beten und wir bleiben dazu sitzen. Herr Jesus, du bist würdig, Herr unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Du bist der Schöpfer aller Dinge. Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen. Dafür will ich dir Danke sagen, dass du unser Herr bist. Du bist so groß und wir können nur staunen, wie du Dinge in uns immer wieder zum Leuchten bringst, wie du uns Dinge erkennen lässt. Und ich bitte dich, dass du uns die guten Dinge, die wir erkannt haben, in unserem Herzen behalten. Amen.